Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Wie schön, dass ihr reingeschaltet habt. Diesmal haben wir auch ein ganz großartiges Thema: Mehr Rock auf der Bühne meets University. In Deutschland gibt es das Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni in Tübingen. Und hier lehrt und forscht Dr. Carmen Lippert. Sie leitet die Forschungsstelle Präsentationskompetenz und die Jugend präsentiert Trainerakademie. Und außerdem hat sie eine Ausbildung zum Präsentationstrainer bzw. zur Präsentationstrainerin entwickelt. Klingt das nicht spannend? Wir wollen heute für Transfer sorgen. Was erforscht und lehrt eigentlich das Seminar für allgemeine Rhetorik? Und was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Forschungsfeld Präsentationskompetenz, die wir dann auch benutzen können in der Wirtschaft? Ich freue mich sehr, dass Dr. Carmen Lippert Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Carmen.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dein Gast sein darf, deine Gästin.
Und ich freue mich, wie ich schon gesagt habe, dass wir heute hier für Transfer sorgen. Ich habe ja Kommunikationswissenschaften bzw. Publizistik an der Uni Mainz studiert und weiß daher, dass da so viel Wissen schlummert an den Universitäten. Und wir wollen heute dafür sorgen, dass dieses Wissen jetzt auch nach draußen getragen wird. Deswegen an dich, Carmen, erst überhaupt mal die erste Frage: Welchen Auftrag hat eigentlich dieses Seminar für allgemeine Rhetorik? Das scheint ja da ein Schätzchen zu sein an der Uni Tübingen. Kannst du uns mal erzählen, was macht ihr da?
Am Seminar für allgemeine Rhetorik beschäftigen wir uns so ganz allgemein gesprochen mit jeglicher Form der strategischen Kommunikation. Das unterscheidet uns, würde ich sagen, auch von vielen anderen Einrichtungen, an denen auch sehr wertvoll zur Kommunikation geforscht wird. Bei uns geht es aber immer um die Frage, wie kommunizieren wir strategisch? Also es geht um Überzeugungsprozesse, darum, dass unsere Adressatinnen am Ende eines Gesprächs, am Ende einer Präsentation oder eines Vortrags vielleicht auch zu einem Meinungswechsel bewogen werden können. Wobei ein neues Thema dabei auch ist Wissenschaftskommunikation. Da könnte man erstmal fragen, Wissenschaftskommunikation, ist das jetzt wirklich strategisch? Da geht es doch eigentlich nur um Informationsübermittlung, aber das ist eben nicht so. Es geht eben nicht nur, dass wir eine Information von A nach B senden, sondern die verändert sich ja immer irgendwie in Abhängigkeit einer bestimmten Adressatengruppe. Und insofern ist auch das eben wieder mit strategischen Prozessen verbunden. Also Überzeugung und Strategie, das ist immer so das, was uns umtreibt am Seminar für allgemeine Rhetorik. Und da beschäftigen wir uns mit sehr verschiedenen Fragen. Also es gibt Personen, die beschäftigen sich eher mit visueller Rhetorik, denn auch Bilder, also wenn wir an Werbung denken oder in der Präsentation auch das, was wir sehen, sind Teil des Überzeugungsprozesses, Medienrhetorik und eben Wissenschaftskommunikation. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld.
Das ist quasi die Forschungsseite, aber es ist ja auch so, dass ich mich als Studierender da bei euch einschreiben kann und dann, also was muss ich mir vorstellen, was kann ich da studieren?
Da wird man, wie es also mit so vielen Fächern an Universitäten ist, natürlich auf keinen ganz konkreten Beruf vorbereitet, sondern man lernt die verschiedenen Facetten der Rhetorik eben kennen. Und als Studierender ist man auch ein bisschen mit der Geschichte der Rhetorik beschäftigt, weil wir bereits in der Antike wertvolle Quellen haben, die auch, also zum Beispiel auch in meiner Forschung immer wieder relevant sind. Also ich finde es interessant zu sehen, Mensch, was wissen wir eigentlich schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden über strategische Kommunikation und was kann uns das heute noch sagen? Also ein bisschen Geschichte ist dabei, Theorie natürlich auch. Aber das Studium, und das fand ich persönlich als Studentin auch immer interessant, hat immer auch eine praktische Seite. Also Rhetorik wird idealerweise irgendwann auch praktisch und deswegen haben die Studierenden die Möglichkeit, sogenannte Praxisseminare zu belegen. Die sind verpflichtend und können da nochmal in verschiedene Bereiche hineinschnuppern. Also das könnte sein, bestimmte Textformen zu bedienen, Essays zu schreiben oder auch also Richtung Öffentlichkeitsarbeit, was ja auch strategische Kommunikation ist, oder eben sich auch mit der Frage zu beschäftigen, das mache ich zum Beispiel, wie bringt man eigentlich rhetorische Theorie in die Praxis? Also wie wird am Ende vielleicht auch mal ein Präsentationstraining aus all dem, was wir uns theoretisch erarbeiten? Und das ist so ein Experimentierfeld dann für die Studierenden, sich da selbst auch mal in einer neuen Rolle auszuprobieren und eben praktische Erfahrungen zu sammeln. Und die Idee dahinter, so würde ich das sehen, ist eben auch, dass die Studierenden am Ende ihres Studiums eben auch diese Praxis dann mitbringen, die, glaube ich, eben auch wertvoll ist, dass wir nicht nur über Rhetorik sprechen können, sondern man die uns entweder anmerkt oder wir eben auch in anderen Bereichen, eben in einer PR-Abteilung, vielleicht auch was wirklich damit machen können.
Das wär auch direkt meine Anschlussfrage gewesen, wo gehen die dann hin? Also das eine ist dann PR-Feld, das andere sind dann Redenschreiberinnen.
Genau.
Also man geht am Ende in die strategische Kommunikation, wenn man bei euch studiert hat.
Ja, also ich würde sagen, es hängt ein bisschen davon ab, ob die auch noch einen Master machen. Also ein Master in allgemeiner Rhetorik ist schon nochmal, ich sage jetzt mal, ein stärkeres Bekenntnis zu dem Fach und vielleicht auch wirklich die Idee, später in dem Bereich zu arbeiten. Wenn die jetzt im Bachelor studieren, dann haben die ja noch ein anderes Fach und gehen vielleicht auch in ganz andere Richtungen. Aber tatsächlich ist es so, dass Unternehmenskommunikation wirklich ein wichtiges Feld für die ist. Nehme ich auch so wahr, dass sich sehr viele dafür interessieren. Genauso Journalismus ist ein Feld, viele haben so parallel auch schon Jobs bei Sendern oder Zeitungen, um da eben parallel Erfahrungen zu sammeln, weil das Schreiben ja im Studium auch dazu gehört und vielleicht dann auch eben so eine praktische Tätigkeit in den Medien ergänzt. Und manche haben tatsächlich auch Interesse daran, Reden zu schreiben, dann vielleicht auch wirklich im Politikbereich zu landen. Da kenne ich persönlich auch einige, die mal gearbeitet haben, dann als Referentin, entweder im Landtag, im Bundestag, in Ministerien arbeiten und dann eben mit an Reden schreiben. Und einige, die ich auch kenne, sind tatsächlich Trainerinnen, Trainer geworden.
Dann lass uns mal darüber sprechen, was du explizit erforscht hast. Du leitest ja die Forschungsstelle Präsentationskompetenz. Was habt ihr da erarbeitet? Was macht jetzt so einen guten, wirksamen Vortrag aus? Was wisst ihr, was in der Wirtschaft unbedingt mal gewusst werden sollte?
Ja, ich finde so die Grunderkenntnis, die ich immer wieder wichtig finde und wo ich manchmal auch in Seminaren wahrnehme, dass die Personen, die vor mir sitzen, an meinem Seminar teilnehmen, das interessant finden oder vielleicht auch ein Aha-Erlebnis haben, ist, dass eben so eine richtig gute, wirkungsvolle Präsentation eine wahnsinnig gute Planung braucht. Das wissen wir immer und wir denken, ja, wir sollten unbedingt früh damit anfangen, uns vorzubereiten auf so eine Redesituation. Wenn die Zeit dann aber nicht reicht, dann kann es eben bei so einem Format wie der Präsentation Probleme geben, wenn beispielsweise das, was ich sage, halt nicht ideal zu dem passt, was ich zeigen will. Also ein Begriff, den wir an der Stelle immer verwenden, ist die sogenannte rhetorische Situationsanalyse. Das hört sich so ein bisschen sperrig an, meint aber, dass Rhetorik auch eben antizipativ ist. Wir versuchen, die Situation im Vorhinein zu analysieren. Und da ist so ein wichtiger Aspekt, auf den es eigentlich immer ankommt, ist unser Publikum. Und das wird, glaube ich, manchmal vergessen. Also eine Präsentation ist nie gleich, es sei denn, ich halte sie immer vor demselben Publikum. Aber eigentlich, wenn sich der Adressatinnenkreis ändert, dann hat sich meistens auch meine Kommunikation, meine rhetorische Vorgehensweise daran anzupassen. Also ich muss die Situation analysieren und dazu gehört eben auch eine Adressatinnenanalyse, also dass ich es wirklich schaffe, nicht nur irgendwie Folien zu kommentieren, sondern eben wirklich dem Publikum etwas zu bieten. Also das, was sie wissen müssen, wie ich das vermitteln will, wie ich einsteigen will, das ist total wichtig. Dann verändert sich der Sprechtext, dann verändern sich vielleicht auch die Folien. Das ist was ganz wichtig ist. Also das ist so die erste Erkenntnis, die man von uns lernen kann. Und da haben wir für alle Bereiche der rhetorischen Situationsanalyse auch, also es gibt so Teilbereiche und wir beschäftigen uns dann auch mit so Fragen, was sind denn eigentlich Indikatoren, die darauf hindeuten, dass was gelungen ist oder was nicht gelungen ist. Und dann geht es eben weiter, nachdem wir eben versucht haben, uns den Adressaten näher vorzustellen, dass wir uns überlegen, okay, wie bringen wir jetzt in so einem Format wie der Präsentation wirklich Bild und Text zusammen? Also Multimodalität ist hier so ein Stichwort, das in der Wissenschaft immer wieder fällt. Und das meint eben, dass unterschiedliche Modes, visuelle und textuelle, an der Stelle zusammengefügt werden zu einer einheitlichen Botschaft. Also am Ende kommt so eine einheitliche Botschaft raus, die besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und da merkt man dann relativ schnell, wenn man unter diese Oberfläche abtaucht und sich das anschaut, was da passiert, dass eine Präsentation am Ende eigentlich eine relativ komplexe Kommunikationsform ist, weil das eben mehr ist als eine Software zu bedienen. Es ist mehr als irgendwie schöne Folien zu gestalten. Am Ende ist es eben die Summe aus allem. Und das macht einerseits spannend, aber auch herausfordernd. Ich glaube, so diese Komplexität, die aber absolut handelbar ist, wenn man weiß, wie, was ich gerne irgendwie vermitteln möchte.
Jetzt klingt das natürlich theoretisch, wie bei der Wissenschaft üblich. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert. Das Erste, was du gesagt hast, war Planung. Und das ist ja eigentlich was sehr Banales so. Nimm dir Zeit für die Vorbereitung deiner Präsentation und man weiß, wie es dann im Alltag läuft. Kannst du es ein bisschen plastischer machen? Was, oder ich weiß nicht, ob es dafür eine Zahl gibt. Wie lange ist eine Vorbereitungszeit für eine, sagen wir mal, 15-minütige Präsentation? Was, weiß nicht, ob ihr dazu auch eine Erkenntnis habt, wo ihr sagt, das ist ein Richtwert, der macht Sinn, weil ich auch oft sage, es wird unterschätzt und eigentlich nehmen wir uns nicht genug Zeit. Und ich glaube, manche denken auch, ach, wenn ich dafür unfassbar viel Zeit brauche, dann bin ich wohl nicht gut darin, weil ich ja so viel Zeit dafür in Anspruch. Und ich versuche immer zu sagen, nee, wenn du viel Zeit verbrauchst, dann ist das ein Zeichen von Kompetenz. Also wie viel Zeit, würdest du sagen, sollte man veranschlagen?
Da kann ich dir jetzt leider keine Minutenzahlen nennen. Ich würde mal sagen, es hängt davon ab, wie routiniert du bist. Also ich stelle mir vor, eine Person, die sehr routiniert darin ist, weil sie vielleicht auch in sehr vielen verschiedenen sozialen Kontexten gewohnt ist zu sprechen, die hat vielleicht Mitarbeitende zu führen und kennt die sehr gut, die kennt vielleicht auch Kunden. Also je nachdem, wie gut ich die Personen eben schon kenne, zu denen ich spreche, brauche ich eben entsprechend weniger Zeit. Und dann würde ich auch sagen, dass die Zeit vielleicht gar nicht so entscheidend ist, sondern mit welchen Vorüberlegungen ich diese Zeit fülle. Ich höre tatsächlich auch immer, dass Planung vielleicht ein bisschen banal klingt. Ja, wussten wir schon. Und trotzdem führt es immer wieder zu der Erkenntnis, ja, stimmt. Weil in so Trainings beispielsweise immer wieder dann auftaucht, dass die Leute schon implizit sehr viel richtig machen, wissen. Und das ist auch logisch, weil wir ja auch sozialisierte Wesen sind. Das heißt, wir sind eh schon gewohnt, miteinander zu sprechen. Und trotzdem ist es wichtig, sich bestimmte Dinge, die man halt macht in Kommunikationssituationen, nochmal explizit zum Beispiel aufzuschreiben, dass man genau entscheidet, okay, das und das mache ich jetzt aus dem und dem Grund. Und ich überlege mir den und den Einstieg, weil ich glaube, dass die Zielgruppe so und so darauf reagiert. Also das meine ich damit. Und am Ende ist es dann eben gar nicht so sehr die Zeit, sondern wie ich die Zeit damit verbringe. Und wenn ich eben, wie gesagt, schon viel über mein Publikum weiß, dann geht es natürlich auch schneller. Oder wenn ich denke, okay, so ein ähnliches Thema, da habe ich schon mal irgendwie eine wichtige Präsentation gehalten. Der Raum ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit, okay, dann passe ich das an. Das geht natürlich schon schneller. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, viele Unbekannte habe, ich kann das Publikum schlecht einschätzen, ist vielleicht für mich auch ein besonders wichtiges Thema, es ist vielleicht auch ein wichtiger Pitch, ja, dann ist es eine Frage der Prioritätensetzung, wie viel Zeit ich mir halt nehmen kann und möchte. Also wie wichtig mir das vielleicht auch ist, da passgenau zu sein.
Dann hast du erwähnt, Indikatoren, die zeigen, dass etwas gelungen ist. Ich würde es mal übersetzen, dass ganz oft wird ja gesagt, oh, ich möchte unbedingt souverän wirken, ich möchte kompetent rüberkommen. Es ist eigentlich ganz schön, in dem Moment, wo ich das sage, fällt es mir ein, dass es um ich geht und gar nicht um das Publikum. Also oft wird ja gar nicht gesagt, ich möchte, dass mein Publikum mitgerissen ist oder so, sondern ich möchte kompetent, ich möchte souverän rüberkommen. Fangen wir aber mal bei diesem Ich an. Was habt ihr für Erkenntnisse? Wann kommt denn eine Rednerin kompetent, souverän rüber?
Also, das ist eine total interessante Frage, die du stellst. Und tatsächlich ist es so, also als ich dir jetzt zugehört habe, habe ich gemerkt, wir haben ja oft, wenn wir Personen zuhören, das Gefühl, oh, die wirkt jetzt besonders gut. Also wir sind blitzschnell bei der Wirkung. Und wenn wir danach gefragt werden, warum war das denn so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja, die Frage ist, womit hängt eine souveräne Wirkung zusammen? Und wenn ich jetzt eine Person oder eine Frau, die auf der Bühne steht, sehe und ihr zuhöre, dann habe ich natürlich auch sofort Körpersprache und Stimme im Kopf. Also wo man dann, also wenn ich jetzt so als Rhetorikerin drauf schaue, mir überlege, wie klingt denn eigentlich die Stimme? Ist die fest? Ist sie also wirklich auch von der Lautstärke her angemessen? Ist sie zu leise, vielleicht auch zögerlich und abgehackt, sodass ich fast beim Zuhören das Gefühl habe, da fehlt die Luft ein bisschen beim Sprechen. Das ist so das eine. Also das sind so Indikatoren jetzt in Bezug auf die Stimme, so also hörbare Sachen, wo man sagen könnte, naja, so setzt sich am Ende auch so eine selbstsichere oder souveräne Wirkung zusammen. Und bei der Körpersprache ist es ähnlich. Also wie steht eine Person da? Sieht es locker oder entspannt aus oder verkrampft? Bewegt die sich irgendwie dynamisch? Oder wirkt es irgendwie stockstarr? Und also ich komme dann zu der Einschätzung, naja, das ist vielleicht auch die Nervosität. Ja, also es sind so sichtbare und hörbare Dinge.
Aber ist es dann so, dass ihr dann auf Basis eurer Wissenschaft sagen könnt, du musst so stehen, dann wirkst du so, du musst die und die Stimme haben, dann erreichst du dein Ergebnis, also bekomme ich einen sehr klaren Auftrag? Oder ist es am Ende dann doch wieder sehr individuell?
Es ist auf jeden Fall individuell. Also es ist immer so eine Gratwanderung, würde ich sagen, zwischen Dinge, wo wir sagen können, naja, das hat schon die Tendenz, unsicher zu wirken. Also eine leise und zittrige Stimme würde ich jetzt, also ich übertreibe ein bisschen, aber um es auch plastisch zu machen, würde ich jetzt darauf wetten, dass die sehr häufig als unsicher auch wahrgenommen wird und vielleicht auch als unsouverän. Ob ich damit punkten kann im individuellen Fall, das sei jetzt mal dahingestellt, würde ich jetzt vielleicht auch weniger glauben. Und trotzdem ist es aber so, dass Rhetorik eben mehr ist. Und das macht am Ende, glaube ich, auch der Unterschied aus, was wir im Seminar für allgemeine Rhetorik machen, dass es uns eben nicht nur um also Regeln geht, die man einstudiert, weil die immer die Gefahr haben, dass es dann auch so ein bisschen einstudiert aussieht. Und wir wollen ja nicht die Menschen irgendwie verbiegen, sondern eher dahin kommen, dass die so eine individuelle Wirkungsweise kriegen. Ja, also es geht schon irgendwie so um beides. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und da fällt mir auch was ein, weil du hast am Anfang gesagt, wir am Seminar für allgemeine Rhetorik, wir forschen rund um strategische Kommunikation, unter anderem, wie ich Meinungswechsel erreichen kann. Und jetzt wäre ja, wenn wir über Regeln reden, die Frage, gibt's da sowas, wo man weiß, so beeinflusst man das Publikum? Also mir sind jetzt diese Klassiker eingefallen, ich weiß gar nicht, wie das nennt, wie das heißt, du wirst es besser wissen, dann hebe ich meine Hand, dann hebt das Publikum auch die Hand. Also dieses Spiegeln auch, was man ja dann macht mit dem Publikum, mit dem Ziel, aber etwas zu erreichen. Also nicht, ich mache das einfach, damit ich einen guten Vortrag gehalten habe und mir danach alle sagen, wie schön, sondern auch mit dem, findet ja sicherlich in der politischen Kommunikation stärker statt, mit dem ganz konkreten Ziel, dass ich einen Meinungswechsel erreiche oder dass alle das Produkt kaufen, was ich vorstelle. Habt ihr da so Erkenntnisse? Gibt es da schwarze und weiße Rhetorik oder sowas? Weiß ich nicht.
Oh ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es gibt WissenschaftlerInnen, die beschäftigen sich mit der Frage, auch mit der dunklen Seite der Rhetorik. Und da geht es wirklich auch manchmal um den Begriff der Überzeugung und der Persuasion. Und innerhalb der Rhetorik gibt es zum Beispiel auch eine große Diskussion über die ethische Seite, weil wenn wir über Überzeugung sprechen, dann denken wir ja immer, okay, wir überzeugen mit dem guten Argument, ja, und das gute Argument wird am Ende gewinnen und wir wissen aber, ja, so ist es nicht unbedingt, wenn man Informationen halt so aufbereiten kann, dass man halt die Adressatinnen vielleicht auch zu einem Urteil bringt, auf der Basis dieses Zuschnitts, der dann vielleicht auch eher vielleicht so ein bisschen mit unlauteren Mitteln stattfand. Und die Frage ist, ist es Teil der Rhetorik oder nicht? Das ist eine wissenschaftliche Diskussion, aber was man sagen kann, ist, dass eben halt dieser Fundus der Rhetorik, also alles, was wir so kennen, der liegt jetzt erstmal so ausgebreitet vor uns, so bildlich gesprochen. Und da können wir Dinge rausnehmen und manchmal kann es halt auch passieren, dass Menschen, die sich die Mittel da rausziehen, dann halt das vielleicht eher so machen, dass sie einen Meinungswechsel herbeiführen, aber vielleicht auch, wie soll ich das sagen, vielleicht nicht ganz ehrlich waren, dann vielleicht eher schon auf der dunklen Seite waren. Ich würde sagen, die Rhetorik ist erstmal neutral in gewisser Weise.
Aber das fand ich jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, vor einem liegen die ganzen Mittel der Rhetorik. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, auf was greifst du da zurück? Weil ich habe so währenddessen gedacht, naja, ich glaube, die meisten von uns, die machen einen Vortrag, die orientieren sich, okay, ich habe 15 Minuten, was sind meine Inhalte? Aber die können vielleicht gar nicht aus so einem Fundus, wie du ihn im Kopf hast, darauf zugreifen. Also was siehst du denn da auch noch an Instrumenten? Was ist in deiner Kiste drin?
Also drei Dinge kann ich mal nennen, also drei Überzeugungsmittel, die ich persönlich auch ganz spannend finde. Die sind erhalten geblieben aus der antiken Rhetorik. Die finden sich schon in der aristotelischen Rhetorik. Ich finde die aber tatsächlich heute auch noch gewinnbringend. Hast du schon mal was von der Trias aus Logos, Ethos und Pathos gehört?
Wie gehört habe ich es schon mal, ja.
Ja, genau. Und die finde ich aber für heute auch immer noch total wertvoll. Und das sind so drei Mittel, von denen man sagt, ich mache es jetzt mal spezieller, von denen wir Rhetoriker sagen, dass sie eben dazu beitragen, wirkungsvoll in der Redesituation zu sein. Logos steht für die Sache und die argumentative Ebene, also für das, was du fachlich beisteuern kannst. Und du kannst dir das auch ganz einfach vorstellen, wenn ein Fachvortrag gehalten hat, du vielleicht entweder Zuhörerin bist, im Publikum sitzt und denkst, ja, war jetzt alles ganz gut, aber irgendwie hat es mich auch nicht so vom Hocker gerissen oder nicht in Gänze überzeugt, dann haben vielleicht noch ein paar Faktoren gefehlt und das könnten die anderen beiden gewesen sein. Und zum Beispiel, zweiter Faktor, Ethos-Faktoren. Also wir haben die Aufgabe, uns auch während einer Redesituation als Person in gewisser Weise zu präsentieren, unseren Charakter auch zu konstruieren, also Ethos-Inszenierung ein bisschen zu betreiben. Denn es geht irgendwie darum, auch als Person greifbar zu sein für die, die zuhören und auch als Person für das zu stehen, was ich den anderen Leuten erzählen, also denen, die mir zuhören. Also wenn die irgendwie das Gefühl haben, das ist jetzt nicht so ganz glaubwürdig oder die hat dann nicht so die Expertise in diesem Fach, die nehmen mir das nicht ab, weil ich das in meiner Rede nicht transportiert bekomme und auch vor allem nicht allein. Über die sachliche Ebene, dann ist das vielleicht auch was, wo man dran arbeiten kann. Und dann gibt's eben noch die Pathos-Ebene. Das ist die Ebene der emotionalen Bewegung meines Publikums, dass ich eben auch in meiner Rede ein bisschen dran arbeiten muss, dass ich die Leute am Ball halte und halt auch für die jeweilige Zielgruppe ein ansprechendes, motivierendes Angebot machen sollte. Und da merkt man recht schnell, naja, Sache ist schon wichtig, also schon ein ganz, ganz wichtiger Teil, aber eben nicht der einzigste Teil, der überzeugt. Und dass solche Dinge liegen zum Beispiel in diesem Instrumentenkasten.
Und gibt es da eine prozentuale Verteilung? Also, dass du sagst, Logos 10%, Pathos 60%, dann ist die Wirkung am höchsten. Und es gibt ja auch manchmal, ich weiß gar nicht, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dieses Ergebnis, eigentlich hören irgendwie nur 7% auf den Inhalt und der Rest ist nonverbale und restliche Kommunikation. Also, Logos-Inhalt muss es sein?
Ja, also diese Zahlen, die du genannt hast, die gehen auf Albert Mehrabian zurück, auf eine ganz alte Studie. Die Zahlen sind nur leider ein bisschen fehlinterpretiert worden und er hat sich dann selber auch ein bisschen davon distanziert, so fehlinterpretiert zu werden. Also es ist nicht so, dass man eben für jede Redesituation sagen kann, dass am Ende der Inhalt nur 7% zählt. Und es würde mich, wenn mir das jemand sagen würde, auch gar nicht wirklich überzeugen, weil wenn ich mir jetzt also mal mein Arbeitsfeld vorstelle, so eine Universität, wo man auch fachliche Vorträge hört, würde ich nicht glauben, dass jetzt das, was mir jemand sagt, nur 7% ausmachen soll. Und ich glaube, das ist nicht nur an Unis so, das ist auch in Unternehmen so, das ist schon deutlich mehr. Insofern, diese Zahlen sind schwierig. Ich glaube, es gibt gar keine Zahl, die man da so nennen kann. Aber wir haben uns, da mache ich mal einen Ausflug in unser Forschungsprojekt. Also die Forschungsstelle Präsentationskompetenz beforscht hier auch den Jugendpräsentiert-Wettbewerb. Das ist eine bundesweite Bildungsinitiative in Deutschland, wo es darum geht, MINT-Präsentationen zu halten. Das machen SchülerInnen von weiterführenden Schulen. Und für so einen Wettbewerb braucht man ja auch ein Bewertungssystem. Und da haben wir es so aufgeteilt, dass der Adressat ein Drittel zählt, also der Adressatenbezug, das ganze Darstellungsvermögen, also wie du sprichst, Körpersprache und Stimme, also das zusammengenommen auch nochmal ein Drittel. Und das, worüber du sprichst, also wie du dein Thema aufbereitet hast, also ob das richtig ist, ob die Menge angemessen ist, zählt dann auch nochmal ein Drittel. Das war unsere Entscheidung für dieses Projekt, die ich an sich auch ganz nachvollziehbar finde und wo man auch merkt, okay, das eine kommt nicht ohne das andere aus. Ein guter Inhalt braucht auch eine gute Verpackung, muss am Adressaten orientiert sein, aber nur am Adressaten orientiert zu sein, reicht eben auch nicht aus.
Und habt ihr auch Studienergebnisse, wo ihr nach einer Präsentation das Publikum gefragt habt? Also in deinem Fall ist es ja dann eine Jury, die beurteilt und eine Fachkompetente dazu versus die Adressaten, die ja dann nicht mit so einem Fachwissen auf einem Vortrag schauen. Habt ihr da auch Ergebnisse und Erkenntnisse dann wiederum daraus, was das heißt, was beim Publikum grundsätzlich gut ankommt?
Nee, also die Seite beleuchten wir eher weniger, also dass wir schauen, was ist jetzt bei denen wirklich angekommen. Also die Idee ist immer, dass die Adressatinnen, die uns zuhören, am Ende etwas mitgenommen haben sollen. Und da müsste man halt mit Tests arbeiten, um herauszufinden, ob die jetzt tatsächlich durch diese 15 Minuten bestimmte Dinge dazugelernt haben oder nicht. Das kann ich jetzt so gesehen nicht sagen, aber es gibt eben auch Studien, die bei uns gelaufen sind. Auch ein Kollege von mir hat eine Studie gemacht, der hat sich sehr intensiv mit dem Bewertungsraster beschäftigt, wo er einerseits geschaut hat, was kann man eigentlich in einem Training bewirken? Und eine interessante Erkenntnis war zum Beispiel, dass so diese Anpassung auf die Redesituation und auf Publikum, dass man das eigentlich ganz gut üben kann. Mit unserer Zielgruppe, also es waren Schülerinnen und Schüler. Das ist so das eine. Und dann schauen wir auf solche Präsentationen, wenn wir zum Beispiel Videomaterial haben, auch immer mit Ratern drauf, die aber dann immer die Aufgabe haben, nach einem bestimmten Rating-Schema so Präsentationen zu klassifizieren. Also die schauen, inwieweit ist dann, wenn man jetzt nach den Indikatoren geht, eine Präsentation zum Beispiel sehr gut, mittelmäßig oder eher weniger gut zu bewerten. Aber so richtig, was die Adressatinnen oder so gelernt haben, das haben wir nicht erforscht.
Jetzt hast du eben schon gesagt, üben. Und auch wenn man auch nochmal zurückgeht zu dem Instrumentenkasten, viele Menschen denken ja, die so richtig gut auf Bühnen performen, die können das einfach. Das ist denen angeboren, das sind kommunikative Menschen. Und wenn man dann vielleicht noch introvertiert ist oder denkt, dass man introvertiert ist, dann denkt man, dass man das nicht gut kann. Würdest du sagen, man kann Rhetorik immer lernen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ist auch schon eine uralte Diskussion zwar. So die Frage, ist es eine Kunst oder ist es eben auch gelernt? Ich würde sagen, oder angeboren oder gelernt, ich würde sagen, vielleicht ist es für Personen, die zum Beispiel auf der Skala der Extraversion eine hohe Ausprägung haben, also die jetzt da überhaupt gar kein Problem haben, aus sich rauszugehen, vielleicht ein bisschen einfacher. Ich würde aber jede Person ermutigen wollen, sich da dran zu wagen, weil es einfach so viele kompetente Menschen gibt. Also das denke ich auch in Trainings, wenn Frauen, aber auch Männer vor mir sitzen, die echt was auf dem Kasten haben, die aber vielleicht nicht immer die sind, die gut aus sich raus können und es ja schade ist, wenn die nicht gehört werden. Also es ist nicht allein das Feld für die, die das vielleicht einfach mitbringen aufgrund ihrer persönlichen psychologischen Ausstattung.
Und jetzt trainierst du ja auch Menschen. Wie lange dauert das? Eben hast du gesagt, die haben richtig was auf dem Kasten und wie kriegen die das auf eine Bühne? Wie lange dauert denn sowas, bis man locker ist und souverän und Freude hat und das Publikum einbezieht und richtig gut ist?
Es ist auf jeden Fall Zeit, die man mitbringen sollte. Also Zeit und ganz viel Bestärkung. Also ich nehme immer wahr, wie wichtig auch bestärkendes Feedback ist. Also dass man den Leuten auch bei einem Vortrag oder bei einer Präsentation, die noch nicht ideal gelaufen oder gelungen ist, immer wieder auch sagt, was sie schon gut können, weil das gibt dann die Sicherheit für die nächste Präsentation. Schlimm ist, wenn die Leute so Feedback bekommen, dass sie also die Lust dran verlieren und sich irgendwie vor Präsentationen sträuben. Also Kompetenzentwicklung dauert eben einfach. Und zu Recht ist es in den Schulen inzwischen sehr, sehr früh angelegt. Also inzwischen ist Präsentieren tatsächlich auch im Grundschulcurriculum verankert. Weil es wichtig ist, das über Jahre zu trainieren und präsentieren, zählt, wenn man jetzt zum Beispiel in die Future Skills, also in den Bereich der Fähigkeiten, die wir in diesem Jahrtausend brauchen, zur Kommunikationskompetenz und zu den Kompetenzen, die wir brauchen in dieser vernetzten Welt. Und da ist es gut, früh anzufangen. Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt Personen haben, die einen wichtigen Vortrag oder eine wichtige Präsentation vor sich haben, einen Pitch und da ein kurzes Coaching bekommen, da kann man auch noch sehr viel bewegen. Also man sollte jetzt nicht aufgeben, nur wenn man denkt, ja gut, dann reicht die Zeit jetzt nicht. Also man kann trotzdem feilen, auch wenn man jetzt nicht so viel Zeit mitbringen kann und möchte.
Man kann immer besser werden.
Ja.
Jetzt hast du einen guten Punkt erwähnt, Schule und Future Skills und dass dazu Präsentieren und Kommunikation dazugehört. Was hast du für einen Eindruck aber, wie wird das vermittelt und gelehrt? Ich habe dann immer so dieses Beispiel, dass ich sage, oh, wie werden wir an Präsentieren rangeführt? Und das ist ja schon immer so, dass man dann meistens irgendwie so ein Referat halten muss und dann muss man irgendwie erstmal sich mit den Inhalten beschäftigen. Aber ich weiß gar nicht, ob so sehr gelehrt wird, dass auch mit der Präsentationsform sich beschäftigt wird. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es dir aus wenn ich mich jetzt noch an also jetzt mal auch an Uni erinnere, das war immer so Referat halten. Und Referat halten war, du musstest dir erstmal dieses ganze Wissen drauf schaffen und dann hast du irgendwie dich noch damit beschäftigt, wie du das jetzt noch wieder alles ausspuckst. Aber da habe ich eigentlich also gar nicht mehr die es überhaupt nicht in meinem Blick gehabt, daran zu denken, dass das auch noch ein schöner Vortrag wird. Weiß ja, nicht. Also vielleicht hat sich es auch geändert, keine Ahnung.
Also bei mir war das ganz genau so. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, da war das eher weniger ein Thema. Also schon mal irgendwie so ein Buch vorstellen oder mal ein Referat halten, aber nicht so fundiert. Und als ich in dem Projekt, in dem ich arbeite, an der Uni angefangen habe, war das für mich so eine erste Erkenntnis. Aha, okay, das wird jetzt in den Schulen gefordert. In manchen Bundesländern gibt es tatsächlich Präsentationsprüfungen, die Teil der Abschlussprüfung sind. Und das wird inzwischen auch in ganz vielen Fächern erwartet, dass die SchülerInnen sich mit dem Fachlichen beschäftigen und ihre Erkenntnisse dann in einer Präsentation teilen. Nur weil eben vor ein paar Jahren, wo das so reingeschrieben wurde, in die ganzen Lehrpläne noch ein bisschen der Weg neu für die Lehrkräfte, wie soll man das eigentlich lernen und wann eigentlich. Und deswegen hat irgendwann vor vielen Jahren die Klaus-Tscherer-Stiftung aus Heidelberg dann unser Forschungsprojekt initiiert, weil sie nämlich genau da eine Lücke gesehen hat und wollte einen Beitrag dazu leisten, dass Lehrkräfte ausgebildet werden. Also es geht tatsächlich über Lehrkräfte, die sich fortbilden, zusätzlich zu ihrem Fach, im Format Präsentation und dann eben erlernen, was gehört zu einer guten Präsentation und wie kann man das im eigenen Unterricht stärken. Und das ist so unsere Idee. Und dann machen wir die Erfahrung, gelingt es auch ganz vielen. Und was mich total freut, ist, dass bei uns ganz viele Mädchen mitmachen bei dem Jugendpräsentiert-Wettbewerb, was ja irgendwie zeigt, dass die offenbar sehr viel Spaß dran haben, über Fachliches zu sprechen und anderen zu vermitteln. Auch gerade im MINT-Bereich freut mich das total.
Aber um das vielleicht auch nochmal aufzudröseln, also du sprichst von dem Jugendpräsentiert-Trainer-Akademie. Das ist das Projekt, was dann das Ziel hat, dass Lehrerinnen und Lehrer bei euch lernen, wie man das überhaupt vermittelt? Oder kannst du vielleicht zu dem Projekt nochmal was sagen?
Also das Projekt Jugend präsentiert ist eben dieses Forschungsprojekt, was sich mit Präsentationskompetenz und der Förderung dieser Kompetenz beschäftigt. Und die Trainingsakademie von Jugend präsentiert ist da integriert, also ist ein Teil meiner Arbeit. Die richtet sich aber nicht an Lehrkräfte, sondern an Studierende der allgemeinen Rhetorik, die nämlich darin fit gemacht werden sollen, wirklich gute Präsentationstrainings zu erarbeiten und selbst zu halten. Und diese ausgebildeten Trainerinnen und Trainer bei uns, die sind dann tatsächlich auch für Jugend präsentiert im Einsatz, also bilden Lehrkräfte fort. Weil uns eben die Qualität der Trainings so wichtig ist, verwenden wir sehr viel Zeit darauf, eigene Trainerinnen und Trainer auszubilden.
Und das ist dann auch ein guter Punkt. Diese Trainings, die ihr gebt, jetzt weiß man ja, auf dem freien Markt gibt es auch sehr viel Rhetorik und Präsentationstrainings, von denen ich vielleicht jetzt bisher nicht dachte, dass sie so die Wissenschaft oder die Geschichte der Rhetorik mit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie du diesen Markt auch beobachtest. Die Frage wäre auch eher, was unterscheidet euch? Also du gibst ja auch Trainings. Was ist der Unterschied? Was lernt man vielleicht? Was ist vielleicht auch, was wo du sagst, das ist wissenschaftlich gar nicht erwiesen, was da gelehrt wird. So wie wir eben ja auch diese 7% ausgeräumt haben, die, glaube ich, schon, keine Ahnung wie viele Jahre, so durchgeistern durch sämtliche Präsentationstrainings.
Ja, diese 7%, die findet man tatsächlich auch, wenn man in manche Trainingsbücher reinschaut. Aber ich habe jetzt, also ich würde mich dir anschließen, du hast ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch keinen ganz schlechten Blick auf diesen Trainerinnen- und Trainermarkt, den habe ich auch nicht. Es gibt so einen Unterschied, den ich eigentlich hervorheben könnte und der dann vielleicht auch das, was wir machen, so spannend macht. Also wir haben sehr viel Zeit, das Format selber zu beforschen, also die Präsentation, also ich habe vorhin mal das Stichwort Multimodalität beschäftigt, das ist tatsächlich auch so ein Feld, mit dem ich mich beschäftige. Das heißt, wir gucken sehr genau auf das Format und das hat natürlich für so eine Ausbildung von Trainerinnen und Trainer idealerweise auch Konsequenzen, dass wir zum Beispiel sehr viel Komplexität des Formats auch an die Trainerinnen und Trainer weitergeben können, in der Hoffnung, dass die das dann nicht die Komplexität, sondern das, was eine gute Präsentation ausmacht und wie vielschichtig das sein kann, dass die das eben auch in ihre Trainings fließen lassen können. Also das ist so ein Unterschied, den ich sehe, der sich dann hoffentlich auch in der Kompetenz der Trainerinnen und Trainer niederschlägt, dass die eben selbst sehr viel dazu sagen können. Also vielleicht auch ein bisschen mehr als woanders. Wobei ich eben auch sagen würde, es gibt, also das ist ein großer Markt, die Ausbildung. zum Trainer, zur Trainerin. Und da ist es, glaube ich, wie mit jedem Produkt, da gibt es eben die, wo man besonders gute Qualität bekommt und die, wo man vielleicht nochmal genauer hingucken müsste. Also es ist sehr, sehr breit. Aber ein Vorteil ist tatsächlich unsere Expertise, würde ich sagen, die Forschung.
Könntest du festmachen, auf was man achten kann? Also woher weiß ich denn, ob das ein guter Trainer oder eine gute Trainerin ist? Kann ich das irgendwie von außen schon festmachen?
Nee.
Oder
das
kommen wir
ist, glaube ich, total schwierig. Also angenommen, wenn ich von Kommunikation, Kommunikationstheorie oder Rhetorik wenig Ahnung habe, dann stellt sich schon die Frage, wie schaue ich dahinter dann? Würde ich vielleicht auch darauf reinfallen, wenn mir jemand vermittelt, naja, da gibt's die Studie von Moravian und die sagt dieses und jenes. Da würde ich vielleicht auch glauben, weil sich das Wort Studie gut anhört. Aber ich glaube, so eine gesunde kritische Grundhaltung, dass man in einem Seminar vielleicht auch mal Fragen stellt, vielleicht auch mal selber recherchiert, bevor man so eine Ausbildung macht, ist, glaube ich, ganz gut. Also welche Modelle werden beispielsweise herangezogen oder worauf basiert so eine Ausbildung? Wann hat die eine Aktualisierung vielleicht erfahren? Finden sich dann neue Sachen drin? Oder ist die vielleicht auch ewig gleich geblieben?
Aber heißt das wiederum, dass ich bei dir immer auch ein Training kaufen könnte oder an der Uni? Also seid ihr offen für die Wirtschaft auch?
Also da spreche ich jetzt mal für mich, aber auch für Kolleginnen und Kollegen, wir machen teilweise schon auch Trainings und Coachings außerhalb. Das habe ich in den ganzen Jahren immer mal wieder gemacht, wenn ich dachte, oh, das hört sich jetzt interessant an, da habe ich irgendwie Lust, mich einzubringen. Ja, könnte man theoretisch schon.
Okay, dann kann man sich quasi im Nachgang bei dir melden und dann kannst du vielleicht vermitteln.
Ja.
Eine Sache ist mir noch eingefallen. Gäbe es denn sowas, wo du sagst, das sind so No-Gos? Also ich glaube, wir alle sind bei Konferenzen, bei Veranstaltungen und sehen Rednerinnen und Redner. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das sofort abgewöhnen? Oder guckst du nicht so drauf auf so Sachen, dass du sagst, das geht nicht, ist das auch wieder individuell?
Nee, also ganz schlimm finde ich wirklich, wenn man sich klein macht auf einer Bühne. Also wenn man schon die Bühne geboten bekommt und die Bühne, die kann ja sehr unterschiedlich sein. Also bei Bühne denkt man sofort an was ganz, ganz Großes. Manchmal ist es aber nur der Platz vorne am Kopf des Tisches in einem Besprechungsraum und der Ball liegt jetzt bei einem im Spielfeld und man muss die Präsentation halten. Ist dann auch die Bühne, die man bespielen muss. Und ich finde es echt immer wieder schade, wenn Personen sich in der Situation klein machen, also rechtfertigen, dass man bestimmte Dinge jetzt nicht dabei hat. Also weißt du, dieses ganz Künstliche, weißt du, was ich meine? Also die Leute sind total kompetent.
Ich weiß total, was du meinst. Und ich sage immer, nicht drüber reden. Irgendwie, wenn irgendwas, also viele steigen ja ein mit, sie pointen quasi auf alles Negative.
Ja.
Und dann ist schon so, nein, warum?
Ja, und dieser Mut, den sollte man echt immer haben. Und wenn man die Bühne geboten bekommt, dann braucht es manchmal auch Mut, dann auch wirklich draufzutreten. Aber man sollte es auf jeden Fall tun. Also sich nicht klein machen oder zurückweichen, einschüchtern lassen. Das sind jetzt alles so, ich sage jetzt mal so große globale Tipps. Und man kann sich fragen, was heißt das denn? Aber das finde ich total wichtig.
Jetzt kommt ja dieses Kleinmachen wahrscheinlich daher, dass man denkt, ich bin nicht kompetent genug oder ich habe nicht alle Facetten in meinem Vortrag und oh mein Gott, ich werde mich gleich versprechen und was man dann alles für Ängste hat. Also es ist ja schon eine große Angst, öffentlich zu sprechen. In deinen Trainings, wie würdest du denn daran arbeiten, dass man sich eben nicht klein macht?
Also wenn jemand eine Präsentation übt, gibt es so eine Methode, dann auch während dieser Trainings- und Übungssituation vielleicht direkt zu unterbrechen und zu sagen, stopp, dieses und jenes habe ich jetzt gehört. Wir spulen nochmal zurück und starten nochmal neu und halt Tipps geben, wie man es in der Situation besser machen kann. Das ist dann zwar auch so ein bisschen eine andere Handlung antrainieren, ist aber an der Stelle, wenn es echt drauf ankommt, total wichtig, solche Sätze auch rauszuholen und den Leuten in der Situation zu zeigen und eben nicht, wenn die vorbei ist, was sie in der konkreten Situation anders sagen könnten. Also dieses Ich habe vorher mal gesagt, Ethos-Inszenierung betreiben. Und es geht tatsächlich auch darum, Expertenstatus zu inszenieren oder halt mich auch Expertin darzustellen in einer Redesituation. Und wenn ich mich da selber klein mache und sage, ja, und dies, ja, das haben wir nicht betrachtet und ja, da haben wir aber erstmal so vorläufig. Also wenn alles immer so relativiert und klein wird, bin ich am Ende auch nicht mehr glaubwürdig und dann kann ich auch nicht mehr die Expertin sein, die ich eigentlich bin und sein soll in der bestimmten Situation. Und das ist so eine Methode in einem Coaching, das eben satzgenau durchzugehen und zu üben.
Jetzt bist du ja auch im Team bei Rhetorikcheck und Rhetorikcheck untersucht die Reden von den DAX-Vorständen. Ziemlich viele Männer, ich glaube eine Frau, ne?
Ja.
Gibt es da noch Erkenntnisse, wo du sagst, das funktioniert schon richtig gut oder weiß nicht, vielleicht auch was, wo man Mut draus schöpfen kann, nach dem Motto, seht ihr, die haben auch noch viel Luft nach oben und warum ist das eigentlich so?
Ja, also was ich immer wieder spannend finde, ist, was es für einen Unterschied macht, wenn man merkt, das sind jetzt Sätze, die offenbar zu dieser Person passen. Also die sind nicht nur freigesprochen, sondern auch die Satzlänge, die Art der Wörter, die verwendet wird, die wird so vorgetragen, als ist es so der Redestil der Person. Und man merkt im Gegensatz dazu halt auch manchmal, dass es eine gewisse Künstlichkeit hat, wenn RedenschreiberInnen halt zu sehr an diesem Text hängen und zu wenig schauen, wer soll den eigentlich vortragen. Das finde ich sehr spannend, weil die Vorträge, wo die Person dann echt in Erscheinung tritt, weil vielleicht mal ein ungewöhnliches Wort fällt, wo man aber denkt, ja, das passt zu der Person, dann hat die in der Situation echt eine hohe Glaubwürdigkeit und mir geht es dann auch so, dass ich denke, okay, die scheint jetzt wirklich auch für das zu stehen, was die Person sagt. Und das nimmt mich als Zuhörerin natürlich auch mit oder welchen Wert es hat, wenn es zum Beispiel so ein echtes Dankeschön an die Mitarbeitenden gibt, also nicht nur irgendwie so ein abgelesenes und weil es ans Ende einfach gehört, sondern so ein echt und ehrlich gemeintes und kreativ eingebettetes Dankeschön. Also ja, das finde ich sehr interessant.
Das führt mich tatsächlich wieder zu dem Punkt Ethos, den du vorhin ja erwähnt hast, wo ich dann dabei dachte, okay, muss ich mich dann mit mir selbst beschäftigen und mit meinen Werten und die zeigen und müssen das dann auch meine Werte sein? Also nicht alles, was dann vielleicht mein Ethos ist, ist ja ein guter Ethos. Kann ich das, ist das ein inszenierter Ethos? Also muss das übereinstimmen mit meiner Person oder ist da auch viel Inszenierung dabei?
Es kann schon auch Inszenierung dabei sein. Die Frage ist immer, ob ich das als deine Zuhörerin dann merke, aha, das ist jetzt etwas
inszeniert. Die ist eigentlich schlimm, die Frau.
Ja, genau. Also, wenn ich das
und jetzt merke, bedankt sie sich bei den MitarbeiterInnen.
Ja, genau. Also bei den Mitarbeitenden, ich bin ja dann als Jurorin, schaue ich ja nicht als Mitarbeitende auf so eine Rede und ich habe dann vielleicht als Mitarbeitende so ein ganz anderes Gefühl und denke, aha, aber unterm Jahr sieht es ja ganz anders aus bei uns und Stellen werden auch abgebaut oder Standorte. Also möglicherweise kommen die dann zu einem anderen Urteil, aber Ethos, das ist echt total spannend, wenn man in die Rhetorik reinliest, da findet man tatsächlich auch, dass Ethos besonders wichtig ist. Die Ethos-Inszenierung darf man echt nicht unterschätzen und wenn ich merke, okay, das ist nicht kongruent, was ich jetzt zeige und wie ich eigentlich wirklich bin, dann ist immer noch die Frage, merken das die Leute eigentlich, die mir zuhören? Ist vielleicht nicht schön, wenn es auseinanderfällt, aber ich würde es jetzt auch nicht für unmöglich halten.
Was man merkt bei deinen Ausführungen, wenn du jetzt immer sprichst, ist schon so, dass man denkt, okay, ich muss jetzt eigentlich hier nochmal was nachlesen. Und ich hätte eigentlich gern so ein Buch, wo das so beschrieben ist, dass ich es dann auch einfach anwenden kann. Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst und die wir vielleicht auch in die Shownotes packen, wo du sagst, ah, das ist gut aufbereitet, das sind vielleicht auch Unterlagen, die ihr bereitstellt, vielleicht auch welche, die man dann auch kaufen muss, aber was dann nicht so ein, also ich finde ich auch tatsächlich schwierig, so Ratgeber zu kaufen, weil man ja auch dann vorher nicht weiß, oh, sind das jetzt Allgemeinplätze? Also dieses Ethos-Thema, das ist ja was, ich verknüpfe das jetzt schon mit sehr, sehr, was sehr Konkreten in meinem Kopf, aber es kann auch so an mir vorbeirauschen. Aber gibt's da was, wo du sagst, ah, das sind gute Sachen, mit denen man sich befassen kann? Vielleicht auch Podcast, irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Niveau, wo man sich dann tiefer damit beschäftigen kann?
Also auf der Jugend präsentiert Homepage findet man tatsächlich auch so ein paar Materialien, also die man, wo man reingucken kann. Also da gibt es einen Link. Da haben wir so eine erste Standortbestimmung vorgenommen. Das richtet sich eigentlich an Lehrkräfte und ist so praktisches Material, wo man auch Übungen drin findet, die man jetzt mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Aber es findet sich zu jedem Bereich auch so eine ganz grundlegende Sache, die man sich durchlesen könnte. Also da kann man gucken und ich kann gerne nochmal in mich gehen, denn ich finde, es gibt schon auch irgendwie ganz tolle Rhetorikbücher, die man so lesen kann, ohne
das. Das wäre super.
Ja.
Das wäre super, wenn wir das, also jetzt, ohne dass du dir dazu viel Mühe machst, dass man da auch nochmal reinschaut, weil ich könnte jetzt nicht, also gibt es für dich so einen Bestseller auch, also wo man sagt, das ist es. Also ganz viele haben mir dieses TED-Talk-Buch gekauft, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm heißt. Ich glaube, es heißt
ja, das steht tatsächlich auch bei uns im Büro. Also solche Literatur mag ich auch. Ich habe mir irgendwann mal ein Buch gekauft zur Rhetorik von Barack Obama. Der hat mich sehr interessiert. Es gab tatsächlich auch ein Buch, aber da ging es eher um Leadership, wobei Leadership auch immer mit Kommunikation zusammenhängt, zu Steve Jobs, den ich ganz, ganz toll fand, der ja auch tolle Reden gehalten hat. Also ich denke jetzt nur mal lange zurück an die iPhone-Präsentation, die ich wirklich, also die ich ganz, ganz gelungen finde. Und ja, solche positiven Beispiele gibt's halt und über diese positiven Beispiele wird ja auch geschrieben und geredet und die können tatsächlich auch spannend sein.
Jetzt ist es ja geradezu perfekt und irgendwie auch schlimm, dass du nur männliche Beispiele genannt hast. Perfekt deswegen, weil es ja auch mein Ziel ist mit dem Podcast Mehr Rock auf der Bühne, nach einer weiblichen Rhetorik zu suchen oder eben nach Vorbildern. Seht ihr in eurer Forschung oder betrachtet ihr das auch, dass es einen Unterschied gibt, ob Barack Obama oder Michelle Obama spricht und ob rhetorische Mittel auch anders gelesen werden und dass ich dann eben, dass es mir als Frau jetzt, dass ich es vielleicht schön finden kann, über Barack Obama und seine Rhetorik zu lesen, aber dass ich davon vielleicht ja gar nicht so viel umsetzen kann, weil es bei mir wieder ganz anders wirken würde.
Ich glaube, es wirkt bei jeder Person anders. Ich glaube, es ist jetzt nicht die einzigste Kategorie, die man betrachten muss. Also Geschlecht ist eine Kategorie oder eine Variable, die uns charakterisiert, aber eben nicht die einzigste. Insofern kann es auch so sein, dass es eben nicht für alle Männer irgendwie passt. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Du hast gesagt, wie wir gelesen werden mit bestimmten Sachen. Und es gibt ja Kommunikationsforschung dazu, die sich mit bestimmten Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel sowas Unterbrechung im Gespräch, was eher männlich, wenn ich es jetzt richtig weiß, gelesen wird. Und ist die Frage, ob man, wenn man sagt, okay, ich will mehr Dominanz entwickeln, ob man zu solchen Mitteln greifen will oder möchte. Ich glaube, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Also ich komme nochmal zurück auf den Punkt Rhetorik und die ganzen rhetorischen Mittel sind jetzt erstmal neutral, würde ich sagen. Wobei man natürlich sagen kann, die antike Literatur ist ja auch die uns heute von damals noch erhalten ist ja vielfach auch von Männern geschrieben und es kommt in der Forschung gerade erst so auf, dass man sagt, okay, man will sich auch mit Frauen beschäftigen, die über Rhetorik geschrieben haben. Also ist, glaube ich, auch noch so ein blinder Fleck. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Ethos, Pathos und Logos spreche, dann hat das erstmal wenig damit zu tun, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Ich würde sagen, Ethos-Inszenierung ist immer wichtig, aber vielleicht sind dann die, wenn man zwei Personen vergleicht, eine Frau und ein Mann, nochmal die Art und Weisen, wie die dann letzten Endes auftreten in einer konkreten Situation, unterschiedlich. Also das kann schon sein. Und die Problematik, die ich so wahrnehme, das kriege ich manchmal auch in Seminaren an der Uni mit, dass eben so Wissenschaftlerinnen, wissenschaftlicher Nachwuchs, Frauen manchmal, glaube ich, auch viel zu unsicher sind. Also es kommt mir auch so vor, und da geht es eben nicht nur um Rhetorik, sondern auch um diese psychologische Dimension, also dass man so eine gewisse Selbstwirksamkeit ausbaut, dass man das Gefühl hat, ich kann in einer bestimmten Situation auch punkten.
Jetzt hast du ja aber auch gesagt, dass in eurem Jugendpräsentiert-Projekt viele Mädchen sind. Und ich würde jetzt auch mal, ohne eine wissenschaftliche Zahl dazu zu haben, sagen, oh, Frauen, Mädchen sind stark, sind kommunikativ stark. Und das sind sie sehr lange. Und irgendwann, du sprachst den wissenschaftlichen weiblichen Nachwuchs an, bricht das so ab. Und dann kommt auf einmal sowas wie Unsicherheit. Was glaubst du, wo kommt es her? Warum sind Mädchen, / Frauen, irgendwann so unsicher? Weil sie sind es nicht in der 4. Klasse.
Ja, und auch in der weiterführenden Schule nicht. Also das Interessante ist ja irgendwie, dass das sehr lange so geht. Und interessant ist aber auch, dann, ich gucke jetzt mal ein anderes Feld rein. Also es gibt in allen Fächern, glaube ich, Wettbewerbe, und es gibt unter anderem auch in Chemie. Und in der Chemie ist es so, dass sich auch viele Mädchen dafür interessieren. Die sind da auch sehr gut bei so Wettbewerben. Und auch da hört das Interesse irgendwann auf. Und es ist sehr schwierig. Ich glaube, da wird in Kiel auch dran geforscht zu der Frage. Also dieser Chemiewettbewerb wird insgesamt in Kiel beforscht. Und insgesamt stellt sich ja die Frage, woran das liegt. Und die Frage ist aber sehr schwierig zu beantworten. An der Universität würde ich jetzt mal sagen, in der Rhetorik, wenn ich jetzt an mein Seminar denke, zum Beispiel auch an die Trainingsakademie, da sitzen schon auch sehr viele Frauen vor mir, die sich das immerhin mal zugetraut haben, das Studium, die Ausbildung, die sind sehr, sehr engagiert, und es geht dann, glaube ich, darum, die zu unterstützen, diese Stärke, die sie eigentlich haben, die in irgendeiner Weise zu erhalten. Also ich weiß nicht genau, sind vielleicht auch noch die universitären Strukturen, weil nämlich oben drüber meistens halt dann doch noch Professoren sind, oder häufig ist es so. Und dann kann es eben schwierig sein, da nach oben, also durch die Decke mal zu stoßen und sichtbar zu werden. Also das habe ich auch in Coachings an der Uni schon gehört.
Jetzt lernt man ja oft auch durch, dass einem jemand seine eigenen Erfahrungen nahebringt. Kannst du nochmal auch über dich erzählen, wie du so die wissenschaftlichen Bühnen erobert hast? Was dann, also jetzt bist du ja die Expertin für Rhetorik. Wenn du Vorträge hältst, dann guckt wahrscheinlich jeder unfassbar kritisch auf alles, was du machst. Oder du bist wahrscheinlich selber noch viel kritischer mit dir selbst. Wie bereitest du dich vor? Was sind vielleicht auch so Tipps, die du selber dir erarbeitet hast, wo du sagst, damit kommst du gut klar, um Vorträge im wissenschaftlichen Kontext zu halten?
Also das stimmt, was du sagst. Also ich habe auch den Eindruck, wenn man sagt, man ist Rhetorikerin, dann wird man auch vielleicht ein bisschen kritischer angeschaut, weil die Leute auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, was dann kommt, und irgendwie ganz automatisch auch diese praktische Seite erwarten. Und ich versuche schon, mich entsprechend vorzubereiten, meinen Vortrag entsprechend zu gestalten. Und trotzdem habe ich jetzt aber bei meinem Weg gemerkt, das hat halt auch nicht immer gereicht. An mancher Stelle hat es halt meinen eigenen Mut gebraucht, und es hat Personen um mich herum gebraucht, die mir bestimmte Dinge auch zugetraut haben, die zum Beispiel mal gesagt haben, hey, hast du Lust, dieses und jenes mit mir zu machen? Und da hätte ich jedes Mal sagen können, es wäre jetzt für mich komfortabler, Nein zu sagen. Aber der Ehrgeiz hat mich dann sehr häufig gepackt, und das habe ich dann häufig hinterher so gehabt, dass ich dachte, oh Mann, jetzt warst du aber mutig, oh Mann, was bedeutet das jetzt an Arbeit, und oh, ob ich das schaffe. Und also wirklich so echt krasse Selbstzweifel, und Lernen fängt aber dann an, wenn man mal so die eigene Komfortzone verlässt. Es tut dann ein bisschen weh, aber man lernt, dass man selber solche Situationen gut gestalten kann und kriegt Erfahrung, ein bisschen mehr Mut und kriegt dann vielleicht auch das nächste interessante Projekt. Und das meinte ich vorhin, die Rhetorik ist so das eine. Da finde ich es total wichtig, mit Frauen oder überhaupt nicht nur mit Frauen, aber auch mit Frauen, die unsicher sind, drüber nachzudenken. zu denken, hey, wo kommt denn die Unsicherheit in eurem Vortrag vor? Also habt ihr vielleicht auch so, ja, so wie ich es vorher geschildert habe, liegt es vielleicht auch am Text, können wir daran feilen. Das ist so das eine. Und die andere Schiene ist aber immer tatsächlich auch diese psychologische Schiene, sich Schritt für Schritt was zuzutrauen und sich halt irgendwie einen Sparringspartner zu suchen. Oder idealerweise hat man einen sehr wohlwollenden Chef. Das Glück hatte ich tatsächlich, dass ich da interessante Dinge machen durfte und sehr viel dabei gelernt habe. Aber es wäre oft einfacher gewesen, einfach Nein zu sagen.
Ist das dann schon dein Tipp auf meine Frage, wie bekommen wir mehr Frauen auf den Bühnen? Du hast ja eben von Mut gesprochen. Also wenn ich jetzt nochmal so meine Abschlussfrage, die ich immer gerne stelle, wie schaffen wir das, dass es mehr Wissenschaftlerinnen gibt, mehr Frauen in den Konferenzen, die präsent sind, die ihren Ethos, Pathos, Logos und uns darstellen? Wie schaffen wir das? Was glaubst du?
Indem wir sie darin bestärken, dass sie das können und vielleicht auch ihnen das Umfeld bereiten, dass sie Lust drauf haben, auf dieser Bühne zu stehen. Ist ja vielleicht nicht jede Bühne angenehm, aber auch ihnen zeigen, hey, wir brauchen euch auch. Also es ist ja auch fatal, wenn man die nicht sieht mit ihrer Kompetenz.
Dann danke ich dir sehr, Carmen, für deine Ausführungen. Ich bleibe bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass man in einer Stunde dann leider doch nicht irgendwie alle Erkenntnisse der Wissenschaft zusammenfassen kann. Und das ist so wie bei der Wissenschaft üblich. Man denkt, ich muss jetzt noch ganz viel mehr nachlesen. Das heißt, ich freue mich sehr, wenn du uns noch ein paar Tipps gibst, dass man das, was man von dir gehört hat, dass man das nochmal vertiefen kann. Eine wichtige Frage bleibt noch. Seid ihr als Universität so offen, dass sich Menschen, die sich jetzt für deine Arbeit interessieren, dass ihr sagt, wir wünschen uns auch diesen Austausch?
Dürfen sich alle gerne bei mir melden.
Das ist eine super Einladung. Dann vielen, vielen Dank. Mir bleibt das Thema Ethos auf jeden Fall hängen und wie wichtig das ist und dass man daran arbeiten sollte. Und mir bleibt natürlich auch hängen, dass das immer Arbeit ist. Du hast eben auch gesagt, dass es immer bedeutet, dass man auch über seinen Schatten ein bisschen springt und welches Wort hast du benutzt? Über seine Komfortzone gehen, ne?
Genau.
Das war, glaube ich, das. Das hört man ja sehr oft, aber es ist schön, wenn man es auch nochmal von der Wissenschaftlerin hört. Also gehen wir über die Komfortzone, dann gibt es auch mehr Rock auf der Bühne. Vielen Dank, Carmen.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, euch hat es beim Zuhören auch Spaß gemacht. Ihr habt jetzt auch Lust, euer Wissen nochmal zu vertiefen, vielleicht auch ein Training zu absolvieren und noch mehr zu lernen. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen ganz viele Menschen hören, dann empfehlt die Folge gerne weiter, teilt die Folge auf Social Media. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine ganz große Bewegung werden, dann abonniert natürlich den Podcast, gebt eine tolle Bewertung für diese Episode, schreibt Kommentare. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt oder vielleicht auch eine andere Wissenschaftlerin, dann gebt mir gerne euren Namen. Wir wollen wie immer weiter lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.